Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keverlova mit den aktuellen Nachrichten. Ein bisher unbekannter Täter hat eine Statue des Prager Denkmals, das den Opfern des Kommunismus gewidmet ist, beschädigt. Am Vormittag ermittelten Polizisten vor Ort. Zu der Explosion, die die Beschädigung verursachte, ist es am Sonntagmorgen gekommen. Niemand wurde verletzt, meldete das Polizeipräsidium der Nachrichtenagentur CTK am Montag. Die Statue weist im oberen Teil ein großes Loch auf. Das Denkmal war schon einmal im August beschädigt worden. Damals hatte jemand die Statuen mit roter Klebefolie, die mit Schimpfworten versehen war, eingewickelt. Das tschechische Arbeits- und Sozialministerium hat heute die aktuellen Zahlen aus der Arbeitslosenstatistik veröffentlicht. Demnach ist die Arbeitslosenquote im Oktober gegenüber September zwar um 0,2 Prozentpunkte auf 9,9% gesunken, gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet dies aber dennoch einen Anstieg um insgesamt 0,6%. Mehr als 520.000 Menschen sind derzeit offiziell auf Arbeitssuche. Das Statistische Amt hat heute ebenfalls einen aktuellen Bericht veröffentlicht, und zwar den über die Inflationsrate. Demnach sind die Verbraucherpreise in Tschechien im Oktober im Vergleich zum Oktober 2002 um 0,4% gestiegen. In der nordböhmischen Stadt Krupka bei Teplice-Teplitz nahe der deutschen Grenze haben zwei tschechische Jugendliche in der Nacht zum Sonntag ein Denkmal für Holocaust-Opfer schwer beschädigt. Denn die beiden hätten Hakenkreuze und SS-Runen auf eine Gedenkplatte gemalt und Teile des Mahnmals abgebrochen, meldete die Nachrichtenagentur CTK. Wenig später seien sie von einer Polizeistreife gefasst worden. Den Jugendlichen drohen bis zu 3 Jahre Haft. Zum Abschluss noch die Wetteraussichten. Heute ist es in Tschechien überwiegend bewölkt. Tageshöchsttemperaturen 2 bis 5 Grad. Morgen Dienstag lockert es stellenweise auf. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 8 Grad. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Herzlich willkommen nun bei Radio Prag zum ersten Tagesecho in dieser Woche, das sich um folgende Themen dreht. Die tschechischen Christdemokraten haben am Wochenende einen neuen Vorsitzenden gewählt und ihrem bisherigen Chef, Außenminister Cyril Svoboda, eine Absage erteilt. Unser erstes Thema. Weiter berichten wir über die Deutschlandreise von Abgeordnetenchef Lubomír Zaorálek. Und wir stellen Ihnen ein Projekt des tschechischen Außenministeriums vor, in dessen Rahmen in der vergangenen Woche erstmals 75 Ausländer aus Osteuropa eine sogenannte Green Card für Tschechien erhielten. Im Anschluss an das Tagesöche hören Sie dann das Euro-Domino. Hier geht es diesmal vor allem um den Abschlussbericht der Europäischen Kommission zu den EU-Beitrittskandidaten. Am zurückliegenden Wochenende fand in Ostrava, Ostrau, der Parteitag der tschechischen Christdemokratischen Partei. Wäre es bei der Wahl des Parteivorsitzenden nicht zu einer gelinden Überraschung gekommen. Denn der bisherige Leader der KDU-CSL, Außenminister Cyril Svoboda, musste in der zweiten Runde der Abstimmung eine deutliche Niederlage einstecken. Mit 131 zu 164 Stimmen unterlag er seinem Herausforderer, dem neuen Parteichef Miroslav Kalousek. Ein Wahlausgang, mit dem so vorher nicht zu rechnen war. Lothar Martin fragte für Radio Prag den Politologen Bohumil Doležal, was seiner Meinung nach die überraschende Wahl des 42-jährigen Vorsitzenden des Parlamentarischen Haushaltsausschusses zur neuen Nummer 1 der tschechischen Christdemokraten zur Folge haben könnte.
Es ist, wie Sie gesagt haben, ein überraschender Wechsel. Ich habe es nicht erwartet. Meiner Meinung nach hat es also tiefgreifende politische Folgen. Cyril Svoboda repräsentiert eine Mittelposition der KDU-CSL in der Regierungskoalition zwischen der Sozialdemokratie auf der einen Seite und der Freiheitsunion auf der anderen Seite. Der Kalousek will die Partei eindeutig nach rechts orientieren, sodass in der Koalition ein Riss entstehen wird. Und die zweite wichtige Änderung ist, dass der Kalousek verhältnismäßig offen ist für die Zusammenarbeit mit der ODS. Das hat seinen Grund darin, dass die Präferenzen der ODS in der letzten Zeit also ungewöhnlich groß sind.
Sie sagten es, der Kalousek möchte die Partei weiter nach rechts führen, näher zur ODS, und es könnte einen Riss in der Regierungskoalition zur Folge haben. Glauben Sie, dass tatsächlich in der jetzigen Legislaturperiode es schon zu solchen Zerreißprobe kommt der Regierungskoalition, dass sie eventuell scheitern könnte?
Das ist schwer vorherzusagen. Ich bin aber der Meinung, dass die Festigkeit, die Stabilität der Regierung geschwächt ist. Also wesentlich. Es ist ein weiterer Schritt zur Destabilisierung der Regierungskoalition.
In der Regierungskoalition selbst wird vorläufig alles beim Alten bleiben, da Kalousek seinen eigenen Worten zufolge keine Funktion im Kabinett Spidler anstrebt. Außenminister Svoboda hingegen, so Doležal, werde es jetzt in seinem Amt noch schwieriger haben, da ein Großteil der Partei nicht mehr hinter ihm stehe. Zudem sei das persönliche Verhältnis zwischen Svoboda und Kalousek jetzt äußerst gespannt, ergänzte Doležal. Am Freitag haben wir Sie, meine Damen und Herren, über die zweitägige Deutschlandvisite des Vorsitzenden des tschechischen Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek informiert, der nach seiner Rückkehr der deutschen Redaktion von Radio Prag ein Exklusivinterview gab. In diesem Zusammenhang haben wir auch Frau Petra Ernstberger befragt, Leiterin der deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe im Bundestag, die im Berliner Sitz der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Podiumsdiskussion mit Lubomír Zaorálek und dem Staatsminister AD Christoph Zöpel moderierte. Jitka Mladková fasst zusammen.
Der tschechische Abgeordnetenchef Lubomír Zaorálek hielt zunächst einen Vortrag zum Thema die Deutschen und Tschechen im erweiterten Europa. Über dessen Hauptgedanken war bei uns bereits am Freitag die Rede. Die Moderatorin der anschließenden Debatte zu dem erwähnten Thema baten wir zunächst um eine kurze Einschätzung.
In ganz großen Teilen war es genau das, dass wir nämlich versuchen müssen, einen Prozess, in dem wir beide, sowohl Tschechien wie auch Deutschland, eingebunden sind, für unsere eigenen Staaten, aber auch im Sinne eines europäischen Gedankens gemeinsam zu gestalten.
Zaoráleks Vortrag war, wie Frau Ernstberger bestätigte, in großen Teilen zukunftsorientiert. In anderen Teilen kam die Diskussion auch auf das vom Bund der Vertriebenen angestrebte Zentrum gegen Vertreibungen zu sprechen. In diesem Zusammenhang fragten wir Frau Ernstberger, wie man mit der Vergangenheit umgehen soll, besonders mit so einer, aus der bis heute immer noch Wunden spürbar sind.
Wir müssen Vergangenheit schon auch aufarbeiten. Und das ist eine Aufgabe für alle Völker. Und das betrifft genauso Deutschland wie auch Tschechien. Und Vergangenheit kann einen immer sehr schnell wieder einholen. Was auch in Deutschland zeigt, die Bemerkungen des CDU-Abgeordneten Hohmann und die Entlassung des Brigadegenerals aus der deutschen Bundeswehr. So muss mit Vergangenheit, muss man sich auseinandersetzen, man muss sie diskutieren können. Aber diese Vergangenheit darf nicht die Arbeit, die eben Zukunft gibt, gerichtet ist, behindern oder sogar ausbremsen, sodass diese nicht fortschreiten kann. Also man muss sich öffnen können. Dazu hilft auch das Wissen über Vergangenheit.
Lubomír Zaorálek lehnte die Errichtung des Zentrums gegen Vertreibungen ab und ebenso, wie er im Gespräch für Radio Prag sagte, die Äußerungen der Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, in einem FAZ-Artikel. Zaorálek reagierte ebenfalls auf negative Einschätzungen des tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš.
Řekl jsem, že Edvard Beneš bude mít v tom, jak my vnímáme svou historii.
Ich habe gesagt, dass ihm Beneš im Einklang damit, wie er in unserem Land wahrgenommen wird, immer eine Ehrenposition gebühren wird. Als einem Menschen, der genauso wie de Gaulle, Churchill oder die Königin Wilhelmina gegen Hitler-Deutschland bzw. gegen den Faschismus in Europa auftrat und sich um dessen Niederlage in einem schicksalhaften Kampf verdient machte.
Lubomír Zaorálek rief bei dieser Gelegenheit die deutsche Seite auf, diese offizielle Position der Tschechischen Republik zu Präsident Beneš zu respektieren. Die Chefin der deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Petra Ernstberger, fragten wir noch, welchen Stand ihrer Meinung nach die tschechisch-deutschen Beziehungen erreicht haben.
Im Großen und Ganzen ist es einfach ein sehr, sehr hohes Maß an Normalität eingetreten, wie es zwischen anderen Staaten und wie die bilateral miteinander arbeiten, auch herrscht. Man unterhält sich auch über Themen, die also gemeinsame Außenpolitik oder Entwicklungen in Europa eben sind und sich nicht nur mit den Problemen aus der Vergangenheit befasst. Und das finde ich den ganz positiven Ansatz, dass immer noch die deutsch-tschechische Erklärung von 1997 die Basis ist, auf der wir beide arbeiten können und diese besagt ja, wir sollen die Zukunft in Angriff nehmen. Und ich denke, das ist die Verpflichtung und die Aufgabe, denen wir auch gerecht werden müssen. Und die Schritte dazu, denke ich, gehen auch in die richtige Richtung.
Am vergangenen Montag war es soweit. Das lang vorbereitete Projekt wurde gestartet, mit dessen Hilfe der Mangel an einheimischen Arbeitskräften künftig durch die Beschäftigung qualifizierter Ausländer ausgeglichen werden soll. Die Tschechische Republik verteilte den ersten 75 Ausländern die sogenannten Green Cards. Martina Schneibergowa fasst zusammen.
Wie aus demografischen Studien hervorgeht, werden im Jahre 2030 in der Tschechischen Republik ca. 420.000 Arbeitskräfte fehlen. In Anbetracht dieser Prognosen wurde vom Ministerium für Arbeit und Soziales ein Projekt ausgearbeitet, in dessen Rahmen Ausländer mit entsprechender Qualifikation die Chance bekommen werden, Arbeit in Tschechien zu finden und sich hier auch niederzulassen. In der ersten Runde des Projektes mit dem Titel Aktive Wahl qualifizierter Mitarbeiter wurden von einem Computerprogramm die ersten 75 Interessenten ausgesucht. Davon stammen 56 aus Bulgarien, 15 aus Kasachstan und 4 aus Kroatien. Was ihre Berufe anbelangt, so herrschen unter ihnen technische Professionen vor. Unter den Green Card-Besitzern sind jedoch auch 6 Künstler und 3 Wissenschaftler. Neben der Arbeit in Tschechien wird ihnen ermöglicht, die Genehmigung zum Daueraufenthalt in Tschechien binnen 2,5 Jahren zu bekommen, wobei man sonst auf dieses Dokument 10 Jahre lang warten muss. Alle diesmal ausgesuchten Ausländer arbeiten schon in Tschechien und haben ihre Anträge hier gestellt. Das Ministerium hat vor, weitere 75 Personen Anfang Dezember auszusuchen. Diesmal sollen auch Ausländer die Chance bekommen, die sich direkt in ihren Heimatländern zur Teilnahme am Projekt gemeldet haben. Durch das Projekt wird der tschechische Arbeitsmarkt in keinerlei Hinsicht gefährdet, wie auch Vera Ivanovicova, Mitarbeiterin der Sektion für Migration und Integration des Arbeitsministeriums, bestätigt.
In unserem Projekt gehen wir davon aus, dass die Projektteilnehmer Löhne auf dem Niveau der Durchschnittslöhne der tschechischen Mitarbeiter haben und dass sie als Arbeitskraft den tschechischen Mitarbeitern nicht konkurrieren. Andererseits sollen sie aber auch entsprechend entlohnt werden, um das Sozialsystem nicht zusätzlich zu belasten.
Die Ausländer, die in die Auswahl mit einbezogen werden wollen, müssen die tschechische Sprache beherrschen und Dokumente über ihre Ausbildung bzw. Praxis vorlegen. Außerdem müssen sie auch ein Arbeitsvisum besitzen. Der Mitarbeiter der Internationalen Organisation für die Migration, Jan Schrott, dazu.
So die Interessenten oder Arbeitssuchenden aus Kasachstan, Bulgarien oder Kroatien zuerst persönlich den Arbeitsplatz in Tschechien finden. Oder sie können das durch Internet oder durch einen Arbeitsvermittlungsanstalten machen. Oder sie können auch wie eine Touristen kommen, um die Arbeit hier zu finden und danach zurück auf den Botschaften zu Hause ins Projekt antreten.
Für die bereits ausgewählten Bewerber ist die Prozedur jedoch noch nicht beendet. Michal Meduna vom Arbeitsministerium bemerkt.
Nyní se zahajuje 2,5leté určité sociální hodnocení jejich, abychom si i v praxi ověřili.
Jetzt wird sie 2,5 Jahre lang aus sozialer Sicht betrachtet, damit wir in der Praxis feststellen können, dass sie in der Gesellschaft integriert sind. Nach diesen 2,5 Jahren werden wir ihnen eine Empfehlung für die Fremdenpolizei geben, damit ihr Antrag auf Daueraufenthaltsgenehmigung positiv beantwortet wird.
Mit der Auswahl der ersten 75 Bewerber wurde das Projekt gestartet, das binnen einiger Jahre auf andere Länder erweitert werden soll.
Die Seliger Gemeinde, deren Mitglieder sudetendeutsche Sozialdemokraten im Unterschied zu den meisten ihrer sudetendeutschen Landsleute 1938 den Einmarsch Hitlers in die Tschechoslowakei nicht begrüßt hatten, sondern in den Widerstand bzw. ins Exil gingen, setzt sich bereits seit Ende der 70er Jahre aktiv für ein gutes Verhältnis zu den tschechischen Sozialdemokraten ein. Doch ihre Mitglieder werden zunehmend älter. Im Februar ist der langjährige Bundesvorsitzende der Seliger Gemeinde Volkmar Gabert gestorben und zum diesjährigen Jahrestreffen im oberbayerischen Brandenburg am 1. Novemberwochenende konnten aktive Mitglieder wie etwa Jiří Löwy, ein in Deutschland lebender bekannter tschechischer Publizist, erstmals nicht anreisen. Über die Perspektiven der Seliger Gemeinde unterhielt ich mich vor dieser Sendung mit Jaroslav Šonka von der Europäischen Akademie Berlin. Herr Schonker, Sie haben die diesjährige Versammlung der Seliger Gemeinde bereits im Vorfeld als möglicherweise letztes Treffen bezeichnet. Was hat Sie zu dieser Prognose veranlasst und vor allem ist sie eingetreten?
Diese Prognose ist nicht eingetreten, aber veranlasst hat mich die Eigenschaft der sozialdemokratischen Bewegung. Denn die sudetendeutschen Sozialdemokraten sind in den nachfolgenden Generationen einfach mit der deutschen Sozialdemokratie zusammengewachsen. Ganz im Gegensatz zu zum Beispiel der sudetendeutschen Landsmannschaft, wo man noch heute als junger Mensch eine politische Karriere starten kann, ist es bei ihnen nicht so. Und es war eine traurige Angelegenheit zu sehen, dass eigentlich diejenigen, die als Gegner von Hitler besonders wichtig waren, also die vielleicht um die 80 sind, jetzt an Aktivität nicht mehr das zeigen, was sie eben vor 30 Jahren gezeigt haben.
Gibt es denn keinen Nachwuchs?
Also es gab auch keine Tendenz, sich um einen Nachwuchs zu kümmern. Es ist aber jetzt so, dass es eine neue Spitze gibt mit dem Historiker Bachmann, eigentlich auch Historiker Becher, sind da zwei Leute dabei, die jetzt der zweiten und dritten Generation quasi angehören. Und die beide sind eine Gewähr dafür, dass man jetzt hier intellektuell die Sache weiterzieht.
Worin sehen jetzt die Mitglieder der Seliger Gemeinde und namentlich die neu gewählte Doppelspitze heute ihre vorrangige Aufgabe? Kamen auch bei dem Treffen jetzt aktuellen Diskussionen wie um ein Zentrum gegen Vertreibung oder die Danziger Erklärung des polnischen und deutschen Präsidenten zur Sprache?
Nun, man hat über diese Sachen natürlich gesprochen, ohne irgendwelche Beschlüsse zu fassen. Die Beschäftigung mit den Opfern war bei der Seliger Gemeinde immer eine bevorzugte Perspektive überhaupt, die deutsch-tschechischen Beziehungen zu sehen. In der Brandenburger Erklärung von 98 sagt man, also Umarmungen werden das nicht sein, sondern ein realistischer Blick auf die historischen Gegebenheiten. Das ist es, worauf man eine Verständigung aufbauen kann und darin will diese Doppelspitze eben weitermachen.
Worin sehen Sie persönlich heute die Bedeutung einer solchen Seliger Gemeinde im Umfeld der deutsch-tschechischen Initiativen, die es heute alle gibt?
Die deutsche Sozialdemokratie, die braucht einen Impuls, um zu erkennen, wo ihre Wurzeln sind und auch diese mitteleuropäischen Wurzeln, die über Wenzel-Lerch schon Volkmar Gabert hineingekommen sind, wieder wahrzunehmen.
Soweit, meine Damen und Herren, unser Tagesecho vom 10. November. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mittwoch wurde der letzte Jahresbericht der Europäischen Union zu den unmittelbar vor dem EU-Beitritt stehenden Kandidatenländern veröffentlicht. Tschechien gehört unter ihnen zu den besser Vorbereiteten. Dies ist eines der Themen des folgenden Euro-Dominos, das für Sie Dagmar Keberlova gestaltet hat.
Euro-Domino Tschechien.
Obwohl es noch Bereiche gibt, in denen die Tschechische Republik den EU-Anforderungen nicht vollkommen entspricht, steht nicht mehr zur Debatte, ob das Land der EU beitreten wird oder nicht. Darin liegt der große Unterschied zu allen früheren Berichten, die in den letzten Jahren von der Europäischen Kommission ausgearbeitet wurden. Welche Bereiche diesmal in die Kritik geraten sind, dies fragte ich den Chargé d'Affaires der Europäischen Kommission in Prag, Ralf Dreyer.
Lassen Sie mich zunächst sagen, dass die Tschechische Republik ganz allgemein gesehen große Fortschritte im Laufe der letzten Jahre gemacht hat. Drei wesentliche Punkte gibt es, die im Augenblick auf unserer Tagesordnung stehen. Bei dem einen handelt es sich um die hygienischen Zustände in Schlachthäusern und in der nahrungsmittelverarbeitenden Industrie, meistens Milchbetriebe. Beim zweiten handelt es sich um Sicherheit im Straßenverkehr, wo die Regeln beim Überschreiten von Zeiten für Busfahrer und Ähnliches intensiver kontrolliert werden müssen, als es im Augenblick der Fall ist. Und das Gleiche gilt für die technische Beschaffenheit der Fahrzeuge. Der dritte Punkt ist die gegenseitige Anerkennung von Diplomen im Gesundheitssektor. Daneben gibt es eine ganze Reihe von anderen Punkten, die ebenfalls einer Erwähnung würdig sind, insbesondere das Problem der Korruption, das ein altes, bekanntes Phänomen ist, wo wir erwarten, dass entschiedener von tschechischer Seite dagegen vorgegangen wird.
Die Beseitigung der Mängel in all diesen Bereichen sei vor allem im Interesse der Tschechen selbst, betonte Ralf Dreyer bei der Pressekonferenz in Prag, die im Anschluss an die Bekanntgabe des EU-Berichtes aus Brüssel stattfand. Welche dieser genannten Punkte am gravierendsten sei, hierzu Ralf Dreyer.
Alle diese Punkte, die ich gerade genannt habe, sind zu regeln und machbar zu regeln vor dem Beitritt.
Sollte beispielsweise die gegenseitige Anerkennung von Diplomen nicht gesichert sein, würden davon vor allem die tschechischen medizinischen Arbeitskräfte betroffen sein, die im Ausland arbeiten wollen. Ähnliches gilt auch für die Sicherheit im Straßenverkehr und bei den Lebensmitteln. Wenn es Tschechien wie der Erwarten nicht schaffen sollte, diese Mängel bis zum 1. Mai 2004 zu beseitigen, was würde dann passieren? Dazu nochmal Ralf Dreyer.
Ja, das ist eine Frage, die häufig gestellt wird. Ich würde sie aber von einem anderen Standpunkt zunächst betrachten. Im Wesentlichen, denke ich, wollen wir, dass die Erweiterung ein Erfolg wird. Wir wollen, dass die Bürger in den neuen Mitgliedstaaten voll in den Genuss der Vorteile der Europäischen Union kommen. Und dazu sind natürlich Sanktionen nur das zweitbeste Mittel. Und wir würden am liebsten gar keine Sanktionen sehen. Und im Augenblick gibt es auch keinen Anlass dazu, die zu sehen. Sollte eine Situation auftreten, wo es notwendig wird, dass die Kommission agiert, und dann wird sie das auch tun. Aber im Augenblick gibt es keinen Grund zu dieser Annahme.
Und wie reagierte Tschechien auf den Bericht? Das letzte Urteil der Europäischen Kommission ist in Tschechien weitgehend auf Zufriedenheit gestoßen. Die von der EU beanstandenen Dinge sind den betroffenen Ministerien bekannt und wir rechnen damit, dass diese Dinge bis zu Tschechiens EU-Beitritt am 1. Mai 2004 beseitigt werden, sagte Ministerpräsident Wladimír Špidla. Der Außenminister der Tschechischen Republik, Cyril Svoboda, ist mit dem Bericht zufrieden. Das sind nur drei Bereiche, wissen Sie, damit gehören wir zu den sehr guten, aber leider nicht zu den besten, denn Slowenien ist hier besser, aber wir gehören mit zur Spitze. Tschechiens ständiger Vertreter bei der EU, Pavel Telička, betrachtet die Tatsache, dass Tschechien die EU-Standards für die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen nicht erfüllt, als größtes Problem, sagte er nach der Veröffentlichung des Berichts. Die Anpassung kommt rechtzeitig, versprach Jana Švecová vom Bildungsministerium in Prag. Verkehrsminister Milan Šimonovský räumte ein, dass Tschechien auch noch nicht die EU-Bestimmungen über das Transportgewerbe erfüllt. Wir sind aber auf einem guten Weg, sagte Šimonovský. Ein Sprecher des Lebensmittelverbandes gab der EU in ihrer Kritik recht, dass Tschechien nicht alle Vorschriften der Lebensmittelhygiene einhalte. Einige Unternehmen haben die Entwicklung verschlafen, sagte er. Von den betroffenen etwa 4000 Firmen hielten bereits rund 1000 die Vorschriften ein. Etwa 2500 arbeiteten daran, sagte der Sprecher. Bei den restlichen 500 Unternehmen sei jedoch mehr als fraglich, ob sie die Umsetzung rechtzeitig schaffen würden. Nun wollen wir den letzten Jahresbericht im Unterschied zu vergangenen Jahren dieses Jahr fast kein Aufsehen erregte, zur Seite legen und kurz noch auf ein anderes Thema eingehen, über das wir in der letzten Sendung berichtet haben. Dies war die Ablehnung der Unterschrift seitens Liechtensteins, Norwegens und Islands unter den Vertrag über die Erweiterung des europäischen wirtschaftlichen Raums, die parallel zur EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 vollzogen werden soll. Grund dazu waren die historischen Schwierigkeiten Liechtensteins mit der Tschechischen Republik und der Slowakei, wie wir schon in der letzten Sendung berichtet haben. Heute, zwei Wochen später, ist bereits alles anders. Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass Liechtenstein doch unterzeichnet. Der liechtensteinische Außenminister Ernst Walch sagte, dass Liechtenstein den europäischen Wirtschaftsraum nicht gefährden wolle, da es sich um einen guten Vertrag handle. Walch äußerte, dass sein Land trotzdem auch weiterhin darauf bestehen werde, dass Tschechien und die Slowakei die Souveränität seines Landes vorbehaltlos anerkennt. Tschechiens ständiger Vertreter bei der EU, Pavel Telička, sagte hierzu:
budeme s Liechtensteinskem součástí evropského hospodářského prostoru.
Wir wollen gemeinsam mit Liechtenstein ein Bestandteil des europäischen wirtschaftlichen Raums sein. Und ich glaube, dass es im Interesse beider Länder ist, dass sie sich gegenseitig anerkennen, ohne jegliche vorläufige Bedingungen. Tschechien ist auf diesen Schritt vorbereitet. Beide Staaten sollen dann als Länder, die gegenseitige diplomatische Beziehungen entwickelt haben, über ihre Angelegenheiten debattieren.
Sie hörten eine neue Ausgabe der Sendereihe Eurodomino von Dagmar Keberlova. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir für heute wieder am Ende unserer Sendezeit. Aus dem Prager Studio verabschiedet sich von Ihnen und bedankt sich fürs Zuhören Silja Schulteis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18.30 na frekvenci 9415 kHz a od 20.30 na frekvenci 9400.